Herr Ostern, ich bete für Sie. Oder auch wir beten für Sie. Immer wieder hörte oder las ich auch vor wenigen Wochen diesen kurzen Satz. In einem Gruß oder in einer E-Mail bei einer Begegnung auf der Straße. Natürlich ging es dabei um meine angeschlagene Stimme und meinen bevorstehenden Klinikaufenthalt. Und jedes Mal, wenn ich diesen Satz hörte, war er wie eine feine Form der Umarmung, ein Signal der Verbundenheit, der Anteilnahme, der Sorge und Zuwendung. Und diese feine Umarmung hielt an, auch noch bis nach Bad Oeynhausen ins Stimmheilzentrum. Wohlgemerkt, eine Umarmung, keine Umklammerung. Und ich wusste mich begleitet durch Gebet und sage an dieser Stelle aufrichtig Dank dafür. Und was war das wohl, wofür Sie und andere konkret gebetet haben, fragte ich mich. Ich bin sicher, dieses Gebet bezog sich nicht nur auf die etwa 2 Quadratzentimeter der sogenannten Stimmlippen, die üblicherweise auch Stimmbänder genannt werden. Nein, ganz bestimmt ging die Fürbitte weiter um Geduld, um innere Stärke, um Heilung natürlich, aber auch um die Erfahrung der Nähe Gottes. Vielleicht auch um das Geschenk einer neuen lebensgeschichtlichen Erkenntnis, die aus einer Krankheitsphase reifen kann. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Das ist eine Gebetszeile aus Psalm 51, die mir in den letzten Wochen oft durch den Kopf ging. Aber ich habe schon zu viel über mich gesprochen. Nehmen Sie es doch nur als Beispiel, denn ich bin sicher, dass Sie alle diese Erfahrung in welcher Weise auch immer kennen, wie gut es sich anfühlt, wenn jemand für uns betet. Aber auch als Frage kennen Sie das, die man sich selbst stellt. Wie viel kann es bewirken, wenn wir für jemanden beten? Und wie verändert es uns selbst, wenn wir beten? In dem Abschnitt aus dem Epheserbrief, der uns heute gegeben ist, betet ein geistlicher Leiter der ersten Generation. Einer, der sich so eng mit Paulus verbunden weiß, dass er dessen Namen aufgreift. Dieser Apostel betet intensiv für die Gemeindeglieder in Ephesus. Er selber ist im Gefängnis, also in einer Situation, in der er im Grunde nichts machen kann. Ihm sind ja im wahrsten Sinne die Hände gebunden. Und er weiß auch nicht, wie das mit ihm ausgeht, wie das nächste Verhör verläuft, ob er die Schläge durchsteht, ob ihm womöglich so sehr die Kraft ausgeht, dass ihm dabei selbst sein Glaube ausgeprügelt werden wird. Wer von uns weiß schon, wie stark der eigene Glaube sein wird, wenn es mal richtig ernst wird? Und jener apostolische Zeuge, der in typisch antiker Demut nicht seinen eigenen Namen nennt, sondern sich gewissermaßen in den Prophetenmantel des Paulus einhüllt, er sitzt im Gefängnis und kann nichts anderes tun, als einen Brief zu schreiben und zu beten. Und er tut das eindringlich. Auf seinen Knien. Hören wir, was er über sein Gebet schreibt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gotteshöhe. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Eine geradezu atemberaubende Weite hat dieses Gebet des Apostels. Es kann zur Gebetsschule werden für jeden, der beten lernen will. Denn es zeigt uns, wie wir das große Ganze und auch unser kleines Leben mit anderen Augen sehen können. Und dabei sind diese Zeilen nicht nur hochfahrende geistige Ergüsse. Da spielt nicht nur jemand mit großen Worten und kluger Theologie. Zum alten Wissen jenes geistlichen Lehrers der zweiten Generation gehört, dass der Glaube geerdet sein muss. Und deshalb beginnt sein Gebet in einer ganz elementaren und auch unmittelbaren Gebärde, nämlich in der des Kniens. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und vielleicht sehen Sie ihn so vor sich, den alternden Apostel in seiner Gefängniszelle, der den Brief schreibt und dann wieder beiseite legt, um hinzuknien und Fürbitte zu halten. Die körperliche Gebärde ist der Ausgangspunkt. Im Knien machen wir uns klein vor Gott. Im Knien geschieht gewissermaßen mit dem ganzen Körper das, was wir mit den Händen auch zum Ausdruck bringen, wenn wir sie falten. Dass wir jetzt ganz bei der Sache sind. Also nicht nur irgendwie nebenbei beten, nicht nur als Lückenfüller und nicht nur als eine rasch erledigte Pflichtübung. Ich will noch kurz beten. So hört man das auch hier in Gomaringen immer wieder als Einleitung zum Gebet bei Veranstaltungen. Ich habe nichts gegen das kurze Gebet, im Gegenteil. Aber ich tue mich schwer mit einem Gebet, das zur Verrichtung wird, so wie man auf dem Weg zum Essen nochmal sagt, ich will noch kurz die Hände waschen, dann komme ich. Ernsthaftes Beten ist kein Kinderspiel, sondern eine Kunst, die Übung braucht. Und die körperliche Gebärde kann eine enorm wichtige Hilfe werden, wie auch immer sie ausfallen mag, als Knien oder als Stehen, als Ruhen in Gottes Hand oder als eine Geste, die ganz bewusst alles andere aus der eigenen Hand legt und gewissermaßen auf Empfang geht. Wahre Frömmigkeit wächst eben nicht nur von innen nach außen, sondern auch von außen nach innen, beginnt mit unserem Körper. Und wer sich äußerlich vor Gott beugt, gewinnt dabei auch ein Gespür für die rechte innere Haltung. Nämlich der Ehrfurcht und der Beugung des Herzens. Ohne Ehrfurcht gibt es auch kein ernsthaftes Gebet. Und noch etwas fällt sofort auf bei dem Gebet des Apostels. Es hat nichts anderes zum Inhalt als die Gedanken, die sich auch sonst im Brief an die Epheser wiederfinden. Dass Gott unser Vater ist, der unserem inwendigen Menschen Kraft schenkt, dass Christus in uns wohnt und uns zur Liebe fähig macht, dass er uns ahnen lässt, die Breite und die Tiefe und die Höhe Gottes in seiner allumfassenden Liebe und uns erfüllt mit der ganzen Gottesfülle. Das heißt, der Apostel betet erstaunlicherweise jetzt hier nicht für ein schnelles Ende seiner Gefangenschaft, was man ja doch erwarten würde. Und mindestens genauso erstaunlich ist, er betet nicht darum, dass sich jetzt hier die äußere Situation, in der die bedrängte Gemeinde in Ephesus lebt, möglichst schnell verbessern möge. Nein, er betet für ein inneres Geschehen derer, die ihm so wichtig sind. Und ich möchte daraus eine generelle Beobachtung machen. Offensichtlich geht es beim rechten Beten vorrangig gar nicht darum, Gott mit unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen beeinflussen zu wollen. Ihn für irgendwelche neue Projekte und Aufgaben, wie zum Beispiel ein kleines Wunder, gewinnen zu wollen. Wer wie unser Apostel betet, bittet stattdessen um Klarheit und Wachheit und Offenheit, das nachzuvollziehen und erlebbar zu machen, was in Gottes Wirklichkeit bereits gilt. Ein solcher Beter will das sehen und erfahren können, was Gott für ihn längst bereithält, und sei es in einer Gefängniszelle. Nochmal, unser Gebet soll um das bitten, was eigentlich schon längst gilt. Und man kann das allgemein und umfassend sagen, geistliches Leben sucht den Weg von einem bloß gedachten Gott zu einem lebendig erfahrenen. Dass Gott uns alle liebt, kann ein völlig banaler und leerer Satz sein. Aber wenn ein Mensch für sich entdeckt oder erspürt, dass diese Liebe ihn tatsächlich umgibt, dann ereignet sich etwas. Und sei es in einer nach wie vor leidvollen und angespannten Situation. Gottes Größe und Weite und seine väterliche Liebe sollen erfahrbar werden. Darum geht es. Und dafür betet der Apostel. Dass eben unsere Glaubenserkenntnis nicht mehr bei einer theoretischen Erkenntnis bleibt, sondern in den Herzen der Glaubenden Wurzeln schlägt, beziehungsweise Wohnung nimmt, wie er es ausdrückt. Niemand weiß, wie das auf die Gemeinde in Ephesus gewirkt hat, diese Zeilen zu lesen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese kleine und sicher auch verunsicherte Christengemeinde in der damaligen Weltstadt Ephesus davon berührt war, dass der Apostel für sie auf die Knie ging. Und er wendet sich dabei an den Vater aller Vaterschaft, den Vater, der Vater schlechthin ist, weil er alles umspannt, den Himmel und die Erde, den unfassbar großen und zugleich gütigen Gott, den transzendenten und eigentlich unerreichbaren, der nun zu uns gekommen ist. Und das ist ein weiteres Geheimnis jedes Gebetes. Das Gebet überwindet die Grenzen der vorfindlichen Welt. Es übersteigt sie und dringt vor bis zu Gottes Thron. Spüren Sie, welche Weite sich damit öffnet? Denn wer betet, kann nicht festgehalten werden, weder in den Grenzen seines Körpers. Und in den letzten Wochen war ich in der Klinik umgeben von vielen Menschen, die massive körperliche Grenzen hatten. Aber das Gebet überwindet auch die Grenzen meiner beruflichen oder meiner gesellschaftlichen Rolle, in der manch einer eingepfercht ist wie ein Lasttier, das einen Flug zieht und seine Furche nicht mehr verlassen darf. Wie viele erleben sich alles andere als frei in ihrem Leben? Aber wer betet, der übersteigt die Grenzen des Vorfindlichen und dringt dabei vor bis zu Gottes Thron, sei es in einer Gefängniszelle, wie damals beim Apostel. Er ist immer noch gefangen und doch frei. Das ist das Geheimnis des Gebetes hier. Denn er sieht jetzt über seine eigene Situation hinaus. Er sieht sich als Teil einer Welt, die der Vater im Himmel, der Vater Jesu Christi, der Vater aller Glaubenden, der Vater allen Lebens. Eine Welt, die dieser Vater in seiner Hand hält. Das Gebet eröffnet personale Verbundenheit zu dem, der doch eigentlich in absoluter Transzendenz verborgen ist, konnte ich in einem schlauen Artikel dazu lesen. Wir haben vorhin die Vision von Jesaja gehört und ich habe dazu ein modernes Kunstwerk gefunden. Es versucht, das Nicht-Darstellbare auszudrücken, wie dem kleinen Jesaja der höchste Herr der Heerscharen erscheint. Und es bleibt ganz geheimnisvoll, denn schon der Saum des Mantels füllt alles aus, was die Augen von Jesaja erfassen können. Der Saum des Königsmantels Gottes. Der Verborgene, der auf dem Thron sitzt, erscheint ihm also auf diese Weise, auch wenn er letztlich nichts sieht. Schließlich ist da der Saum dieses göttlichen Mantels dazwischen. Und dann hört er jene geheimnisvollen Seraphim und sie preisen die Einwohnung der Heiligkeit Gottes im Tempel. Und Jesaja darf staunen, Gott wohnt bei den Menschen. Und darum geht es in diesen ersten Fürbitten des Apostels und das Wohnungnehmen Christi in unseren Herzen. Herr, komm in mir wohnen. So endet das Lied von Terstegen, das wir vorhin gesungen haben und das in seinen ersten Versen die Vision von Jesaja aufgreift. Er soll Wohnung nehmen in uns. Das Herz steht in unserem Bibeltext parallel zum sogenannten inwendigen Menschen. Und beides meint dasselbe. Es ist nicht nur ein Stückchen Innerlichkeit gemeint oder gar das Gute im Menschen. Es geht dabei um den ganzen Menschen, aber nur den eigentlichen, den erneuerten Menschen, ja den wahren Menschen, kann man sagen, im Gegensatz zum vorfindlichen Menschen in seinen Brüchen und seiner Zerrissenheit und seinen inneren Widersprüchen. Dass dieser neue, der nun innere Mensch wächst und stark wird durch die Kraft des Geistes, dass er sich mehr und mehr ausprägt, unser Leben formt, darum geht es beim Beten. Eines ist jedenfalls klar, diese Art zu beten will geübt sein, so wie jede Veränderung und Verwandlung in unserem Leben auch Übung braucht. Aber dass diese Formung und Verwandlung nicht nur Übungssache, sondern auch zugleich ein unverfügbares Geschenk ist, das betont der zweite Teil der Fürbitte. Es bleibt der Einwohnung Christi in unseren Herzen vorbehalten, wo und wann immer sie geschieht, jede Veränderung. Wenn der Apostel vom inneren Menschen spricht, legt er also den Ton auf das Wachsen und die Einübung des Glaubens und Betens. Und er sagt zugleich mit der Einwohnung Christi, dass dies nicht machbar ist, sondern ein Geschenk Christi bleibt. Aber ein sehr konkret erfahrbares Geschenk. Wie ist das denn mit der Erfahrung von Gott, gerade im Gebet oder nach dem Gebet? Viele denken bei der Erfahrungsdimension des Glaubens gleich an ein besonders heiliges Kribbeln, sozusagen eine direkte Transzendenzerfahrung, die uns abhebt und herauslöst aus unserer Umgebung. Gewissermaßen ein ekstatisches Erlebnis, also ein herauslösendes Erlebnis. Und man spricht von übernatürlichen Gaben. Und man muss gar nicht mal einer bestimmten kirchlichen Richtung angehören, um diese Erwartungen zu haben. Aber die erste und wohl auch wichtigste Erfahrung, wie Christus in uns wirkt, ist das Geschenk der Liebe, die in uns reift. Und die holt uns gerade nicht ekstatisch heraus aus unserer Umgebung, sondern hinein, führt uns hinein, voller Zuwendung. Wir werden geerdet und entdecken einander als von Gott geliebte und damit auch liebenswerte Kinder des himmlischen Vaters. Hören wir nur ganz kurz noch das zweite große Anliegen des Apostels, dass wir die Höhe und die Tiefe, die Länge und die Breite der Liebe Gottes erkennen mögen. Auch da greift er nochmal die Tempelvision von Jesaja auf. Alle Lande sind seiner Ehre voll, heißt es dort bei den Seraphim vor Gottes Thron. Und das ist scheinbar, das ist offensichtlich kein Gegensatz. Gott wohnt im Tempel, aber zugleich erfüllt sich die ganze Welt mit seiner Herrlichkeit. Er hat einen konkreten Ort und trotzdem die Weite der Ubiquität, wie es heißt, der Allgegenwart. Und genau das passiert auch, wenn wir beten. Wir treten ein in den Chor der Heiligen vor Gottes Thron, in den Raum einer unsichtbaren Verbundenheit aller betenden Menschen. Und das Beten lässt die Welt durchsichtig werden für die jenseitige Gegenwart Gottes. Es zeigt, wie diese Welt von Gottes Liebe erfüllt ist. Und wer betet, bekommt so einen neuen Blick für alle vier Dimensionen, wie es jetzt hier heißt, für alle vier Himmelsrichtungen. Wer betet, fühlt sich verantwortlich für auch Menschen, die er noch gar nicht kennt. Und er erkennt zugleich, dass nicht der Zufall regiert, sondern die Liebe Gottes. Damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gotteshülle, jene Fürbitte spricht eben vom wahren Geist der Anbetung. Es geht um nichts weniger als das, was schon im Mittelalter die Mystiker als ein Einswerden mit Gott bezeichneten. Dann wird das eigene immer unwichtiger, weil man sich völlig in Gott aufgehoben fühlt. Gerhard Herstegen hat es so gedichtet in dem Lied, das wir vorhin begonnen haben. Ich in dir, du in mir, lass mich ganz verschwinden, dich nur sehen und finden. Ja, dir, Herr, der du so viel mehr tun kannst, als alles, was wir bitten oder verstehen, der du unsere Möglichkeiten des begrenzten Gebetes längst überschritten hast. Dir sei Ehre, hier in der Gemeinde und in Christus Jesus überall und zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.